Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu dieser Downset Talk Bonusfolge, zu dieser Bonusfolgenreihe, auf die ich mich sehr, sehr freue, auf die ich wahnsinnig viel Bock habe, die ich schon seit einer Weile so ein bisschen geplant habe, eigentlich auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal so im Hinterkopf hatte. Dieses Jahr machen wir es, dieses Jahr machen wir einen Mock Draft Monday. Der ein oder andere wird es kennen, Mock Draft Monday. Im Prinzip, man macht jeden Montag einen Mock Draft und natürlich nicht mit dem Ziel zu sagen, am Ende, ich habe hier, weiß ich nicht, 15 Mock Drafts gemacht und am Ende waren da irgendwie in Summe 8 Treffer mit dabei, sondern mehr so eine gemeinsame Reise Richtung Draft zu machen und zu überlegen, welche Szenarien ergeben den Sinn? Ein paar verschiedene Ideen durchzuspielen. Was passiert denn, wenn ich an 2 den Pick und an 4 den Pick und an 8 den Pick mache? Wie verändert das das gesamte Board? Wie verändert das die gesamte erste Runde? Also wirklich auch so ein bisschen in Teams zu denken. Und ihr wisst es, ich mache immer wieder mal Mockdrafts auf Twitter und poste die hier und da. Aber ich wollte dieses Jahr einen Platz haben, wo ich spezifisch auch mir ein bisschen Zeit nehme für Mockdraft. Ein bisschen mehr rein investiere, ein bisschen mehr auf Teamfits noch schaue, mehr auf Gerüchte auch gucke. Klar, das ist ein bisschen durchfiltern, man kann nicht auf jedes Gerücht hören, sonst landet man auf gar keinen Ideen, aber eben versuchen, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sehen die Beatwriter die eigenen Teams? Wo, in welche Richtung könnten die Teams denn realistisch gehen? Und das ist das, was ich mit diesem Format hier machen möchte. Es wird jeden Montag einen Mockdraft geben, exklusiv hier für euch als Supporter, mit, wie gesagt, verschiedenen Ideen. Ich werde da immer wieder mal auch was zu sagen bei einzelnen Spielern. Manche Spieler werden vielleicht in den Wochen bis zum Draft gar nicht, wird der, immer der gleiche Pick sein. Das kann durchaus passieren. Aber die Idee für mich ist schon zu sagen, wir machen jede Woche einen Mockdraft und idealerweise entwickeln wir dann zusammen ein Bild bis zur Draftwoche und dann die Picks, die sich dann bis dahin entwickeln, ein Stück weit auch, die sind dann in meinem finalen Mockdraft auch drin. Das heißt aber auch gerne von eurer Seite, wenn ihr zum Beispiel sagt, mein Team hat noch nie einen Spielertyp XY in der ersten Runde gedraftet. Keine Ahnung, einen Linebacker unter 6 Fuß oder einen Tackle mit dieser Armlänge, haben sie noch nie gemacht. Haut es gerne in die Kommentare. Ich versuche da natürlich drauf zu achten, also dass ich jetzt zum Beispiel den Packers keinen 170-Pfund-Receiver in der ersten Runde gebe, ist klar. Aber man kriegt ja nicht alles immer für jedes Team mit. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spieler für euer Team gleich picke und ihr dann sagt, ne, auf keinen Fall, weil XY, Begründung natürlich wichtig, aber haut es gerne in die Kommentare und dann werde ich das recherchieren und werde schauen, was ich davon berücksichtige im nächsten Mockdraft. Und dann seid ihr ein Stück weit auch Teil dieses Projekts. Wir starten an der 1 und wir starten mit einem Pick, den ich wahrscheinlich nicht mehr ändern werde, nämlich die Tennessee Titans, die in meinen Augen mit ihrer Offseason gezeigt haben, dass sie an 1 Cam Ward, den Quarterback aus Miami, picken werden. Ich hatte zu Beginn der Offseason gesagt, ich denke, die Titans sind ein Kandidat für einen Veteran-Quarterback. Ich frage mich auch nach wie vor, ob vielleicht der Coaching-Staff in diese Richtung sich wohler gefühlt hätte, wenn die vielleicht Sam Darnold verpflichtet hätten. Gleichzeitig sieht der GM wahrscheinlich eine andere Timeline und eventuell ist es ja auch einfach so, dass sie intern Cam Ward so mögen, dass sie alle auf einer Wellenlänge sind. Also alles, was wir aus der Combine gehört haben, Quarterback-gerüchtemäßig, ist eigentlich, ja, die NFL. Für die NFL ist Cam Ward der klare Nummer 1 Quarterback. Wenn die Titans das auch so sehen und sie haben jetzt den Nummer 1 Pick, wer weiß, wann du das nächste Mal die Möglichkeit hast, deinen Quarterback auszuwählen, dann ist es wahrscheinlich der Move, der Sinn ergibt. Und die ganze Offseason eben ging ja in die Richtung. Also sie haben keine Quarterback-Moves gemacht. Brandon Allen, Backup-Quarterback, okay. Aber sie haben keine relevanten Quarterback-Moves gemacht. Stattdessen haben sie Dan Moore geholt auf Left Tackle, um J.C. Latham wieder auf die rechte Seite zu schieben, wo er eigentlich im College gespielt hat. Sie haben Kevin Seidler geholt, um so einen Veteran Guard für ein Jahr zu haben. Also sie bauen so ein bisschen das Nest für den wahrscheinlichen Rookie-Quarterback. Und passt ja auch dazu, dass wir eigentlich seit der Combine hören, dass diese Trade-Gespräche mit den Giants, die ja wahrscheinlich von 3-1 gerne hochgehen würden nach wie vor, dass die ziemlich eingeschlafen sind. Ich denke, die Titans eröffnen den Draft letztlich mit Cam Ward und der Rest entwickelt sich dahinter. Der Rest beginnt mit den Browns an 2 und die Browns an 2 sind die erste Weichenstellung. Das ist auch so ein Team, wo ich klar sage, da werde ich wahrscheinlich ein paar Szenarien durchspielen. Und wo ich auch nochmal klar darauf hinweise, das ist nicht unbedingt der Mock, den ich, wie ich es machen würde, sondern was man hört, was die Teams uns zeigen mit ihren Free Agencies, mit ihren Spielerverpflichtungen oder Nichtverpflichtungen. Und im Moment alles, was man aus Cleveland hört, ist Quarterback an 2. Und ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt mit dem Kader, ob die nicht eher sagen sollten, wir bauen jetzt erstmal den Kader auf, kriegen unseren Cap in Ordnung, versuchen irgendwie perspektivisch aus dem Deshaun Watson-Vertrag natürlich rauszukommen und bauen das erstmal in die Richtung auf, aber vielleicht können sie auch einfach nicht so denken. Vielleicht brauchen sie einen Quarterback, der dieser Franchise wieder Hoffnung gibt. Es gab jetzt vor ein paar Tagen ein Interview mit Myles Garrett, der ja zum Ende der Saison gesagt hatte, als noch, ne, bevor klarer Trade, Wunsch und so weiter, aber schon so gesagt hat, ja, er will schon wissen, dass es einen klaren Plan auf Quarterback gibt. Jetzt hat er diesen Monstervertrag bekommen, hat verlängert in Cleveland und er wurde jetzt dann gefragt, ja, hier, gibt's denn jetzt den Quarterback-Plan, der dich zufriedenstellt? Und da hat er hat so vielsagend gegrinst, würde ich sagen. Und er hat gesagt, es gibt halt einen Plan, der ihm gefällt. So, sie haben ihm einen Plan präsentiert, der ihm gefällt. Ich glaube nicht, dass dieser Plan ist, hier Kenny Pickett zu starten. Ich glaube nicht, dass er davon geredet hat. Deswegen im Moment Bauchgefühl, Shedeur Sanders ist der Nummer 2 Quarterback. Und ich würde das hier alles anders aufziehen, wenn wir letztes Jahr in der Quarterback-Klasse wären, wo es einfach mehrere Quarterbacks gab, die Top-10-Potenzial hatten, wo man sagt, ja, also ist gerechtfertigt, den da zu nehmen, auch wenn dein Kader nicht so weit ist. Ne? Patriots, bestes Beispiel, nimm Drake May und dann baue den Kader auf und guck, was du machen kannst. Sanders hat nicht dieses Ceiling von einem Drake May, von einem Jaden Daniels, das hat er einfach nicht. Ich glaube aber, dass die Browns sich vielleicht in der Situation sehen, wo sie selbst sagen, wir müssen unser Franchise Hoffnung und eine Chance geben und das können wir an 2 nur mit einem Quarterback machen. Deswegen Shedeur Sanders im Moment mein Pick an 2 zu den Browns. Dann sind wir bei den Giants an 3, die da natürlich ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken. Beide Quarterbacks weg, 1 und 2. Ich glaube, sie hätten sehr gerne den übrigen genommen, wenn einer übrig wäre. Ich muss hier ein bisschen Variable reinbringen, weil wir noch nicht wissen, was Aaron Rodgers macht. Ich habe ihn mal für diese Übung hier nach Pittsburgh geschrieben quasi, also in meinem Gedankenspiel hier ist er in Pittsburgh. Ehrlicherweise ändert sich aber nicht viel, weil wenn er bei den Giants wäre, würden sie natürlich auch keinen Quarterback an 3 picken. Deswegen funktioniert das Szenario ganz gut. Wenn Rodgers nach Pittsburgh geht und Quarterbacks 1 und 2 gehen, haben die Giants ein echt ein Problem. Also dann werden sie Russell Wilson wahrscheinlich irgendwie machen und weiß ich nicht, vielleicht dann Quarterback Runde 2 draften. Aber dann haben sie ein Problem. Ich glaube hier, wenn das Board so fällt, Cam Ward an 1, Shedeur Sanders an 2, dann ist es letztlich die Wahl zwischen Abdul Carter und Travis Hunter. Machst du mit beiden nichts falsch, mal so gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, nachdem sie jetzt Paulson Adebo geholt haben, sie haben Deontay Banks, sie haben letztes Jahr Drew Phillips getroffen in der Secondary, sie haben Malik Nabers, Wandale Robinson, Darius Slayton als Starting Receiver Trio. Nichts davon verhindert oder macht es unmöglich, Travis Hunter zu draften. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich von Abdul Carter in der Edge-Rotation mit Brian Burns und Kayvon Thibodeau, dessen Rookie-Vertrag läuft ja auch nicht mehr lange, dass sie sich da mehr noch erhoffen, mehr einen Impact auch direkt erhoffen. Deswegen Abdul Carter, Edge-Rusher Penn State, mein Pick an 3 für die Giants. Und mach aus einer Stärke noch eine größere Stärke. Mach diesen Pass-Rush so stark, dass der vielleicht deine Defense und dein ganzes Team mittragen kann. Und dann guck, wie du mit einer Bridge-Lösung auf Quarterback zurechtkommst. Und es ist vielleicht einfach, die Offseason ist vielleicht einfach nicht die Offseason für die Giants, um den Quarterback zu finden. Weil sie wirklich in einer schlechten Situation von Anfang an waren. Wenig Quarterbacks verfügbar, kein attraktiver Spot und an 1 und 2 picken vor ihnen Teams, die Quarterbacks nehmen könnten. Da kommen wir zu den Patriots an 4. Und die Patriots an 4 sind dann in einem spannenden Spot. Wenn Quarterbacks 1 und 2 oder sagen wir 2 Quarterbacks Top 3 gehen, dann wird entweder Abdul Carter oder Travis Hunter verfügbar sein für New England an 4. Und Travis Hunter wäre hier oder ist hier eine sehr spannende Wahl, weil die Patriots könnten ihn ja durchaus als Receiver einfach sehen. Also auch das haben wir nach der Combine gehört. Es gibt einige Teams, die ihn primär als Corner sehen. Es gibt einige Teams, die ihn primär als Receiver sehen. Wir wissen nicht genau, wer da in welche Richtung fällt. Corner haben sie natürlich jetzt sehr stark besetzt. Sie haben Carlton Davis für viel Geld geholt. Sie haben Christian Gonzalez. Sie haben im Slot mehrere Optionen. Also ich glaube nicht, dass die Patriots Travis Hunter als Corner draften würden, wenn sie ihn als Corner sehen. Auf Receiver dagegen haben sie fast nichts. Also wenn sie sagen, wenn Travis Hunter ein Receiver ist für die Patriots, dann wäre das hier der logische Pick. Dann müssen sie das hier eigentlich machen. Ist eine gewisse Unbekannte mit dabei. Gleichzeitig gucke ich eben auf diese Offense oder generell auf die Offseason bisher. Sie haben sehr, sehr viel Geld in die Defense gesteckt. Carlton Davis, Robert Spillane, Harold Landry, Milton Williams natürlich der Headliner. Da ist im Prinzip die Free Agency hingegangen. Morgan Moses war der eine Move für die Offensive Line auf Right Tackle. Was sie nicht haben neben Receiver ist ein Left Tackle. Und jetzt ist dann hier die spannende Frage. wie sehen die Patriots Will Campbell, den LSU-Tackle, der sehr kurze Arme hat für einen Tackle, hat im College ihn nicht gestört. Aber es wird einfach Teams geben, die sagen, der ist für uns eher ein Guard. Und vielleicht sogar die meisten Teams. Die Alternative ist hier Armand Membu, der Missouri-Tackle. Hier ist die Herausforderung, dass der ein Right-Tackle war im College und du den auf Left-Tackle umschulen musst. Haben wir allerdings auch gesehen, dass NFL-Teams da nicht so vor zurückschrecken. Also die letzten Jahre viele hohe Tackle-Picks, die von der rechten auf die linke oder andersrum gegangen sind dann in der NFL. Ich glaube, das ist so eine Hürde in meinem Kopf auch. Einfach so nach so dieses Top-5-Pick. Willst du da wirklich einen Tackle nehmen, wenn du auf der andere Seite dann stellst? NFL-Teams haben uns aber eigentlich die letzten Jahre gezeigt, dass sie da nicht so die Hemmungen haben. Und die Patriots brauchen einen Tackle, der in ihre Offense passt. Ich glaube, dass Mike Vrabel sich einen Tackle wie Armand Membu genauso vorstellt. Also so einen physischen, ultraathletischen, einen, der im Run-Game auch viel machen kann. Und ich picke hier Armand Membu für die Patriots. Ich glaube, dass sie in dem Szenario Travis Hunter auf dem Board lassen, den Tackle nehmen, der ihr größter Need wahrscheinlich ist, Left Tackle, und Membu rüber auf die linke Seite schieben. Dann kommen wir nach Jacksonville mit dem Nummer 5 Pick. Und das ist dann auch das Ende des Travis Hunter, in Anführungszeichen, Falls. Ich weiß nicht, ob 5 noch schon als Fall zu rechnen ist. Aber ja, Jaguars, die brauchen sowohl Corner, die brauchen Receiver. Passt perfekt. Ich glaube, da muss man gar nicht viel sagen. Jaguars haben sich so ein paar Baseline-Moves gemacht, Interior Offensive Line vor allem. In der Free Agency, sie haben Jordan Lewis als ihren Nickelback geholt, aber der zweite Outside-Corner-Spot ist immer noch ein Thema. Und eben Receiver, ja, da haben sie Diami Brown geholt, aber sie haben Evan Ingram abgegeben, sie haben Christian Kirk abgegeben. Für mich ist das eine Receiving-Gruppe insgesamt, also wenn wir alles zusammennehmen, auch Tight End Receiver, Brian Thomas und dann viele Fragezeichen. Und das wäre für mich auch ein Spot, selbst wenn sie sagen, Travis Hunter ist für uns ein Wide Receiver, super, dann pack ihn da in dein Receiver-Core als deine Nummer 2. Also Jaguars, Travis Hunter, Corner / Receiver aus Colorado. Die Raiders an 6. ja, war lange ein Quarterback-Spot, ist es jetzt natürlich nicht mehr. Sie haben Geno Smith, sie haben in die Offensive Line schon investiert. Wir haben hier Alex Kappa geholt, der, denke ich, zumindest als Guard, entweder als Starting Guard oder mindestens mal High-End-Rotation. Ich schätze, sie planen ihn als Starter ein. Raiders haben große Receiving-Fragezeichen. Ich denke, da werden noch Sachen passieren. Tyler Lockett könnte jetzt zum Beispiel natürlich noch zu Pete Carroll kommen, nach Las Vegas. Sie haben defensiv aber echt ein paar spannende Spieler schon. Sie haben diese Front, Christian Wilkins letztes Jahr kaum gespielt. Den mit Crosby zusammen zu sehen, das haben wir gar nicht groß gesehen letztes Jahr. Also diesen Effekt, den kriegen wir vielleicht noch mehr. Sie haben Malcolm Kuntz gehalten, was ich sehr mochte. Landon Roberts geholt auf Linebacker als Ersatz. Und Jeremy Chinn als neuen Safety, der Trevon Merrick ersetzt. Und, glaube ich, gut in Pete Carrolls Defense reinpasst. Alles, was die Raiders gemacht haben für mich, schreit quasi danach, dass das Ashton Jeanty wird. Der Boise State Running Back, der klare Nummer 1 Back dieser Klasse. Es sind Pete Carroll als Head Coach und Chip Kelly als Offensive Coordinator. Der Ball wird hier viel gelaufen. Und ich glaube, sie wollen auch das mehr zu ihrer Identität machen, um Geno Smith nicht in eine Situation zu packen wie in Seattle zuletzt, wo er eben so wahnsinnig viel als reiner Passer machen musste. Das ist kein fertiges Team, um es klar zu sagen. Das ist keines dieser Teams, wo man sagt, ja, da fehlt, wenn der Luxus-Pick in Anführungszeichen Running Back, packt den da rein und ab geht's, Super Bowl-Kandidat. Das sind die Raiders nicht. Aber ich hatte da ja schon in meinen Gewinnern und Verlierern drüber gesprochen letzte Woche. Ich glaube, die Raiders werden vor allem schauen, dass sie ein Team aufbauen, das schnell kompetitiv ist. Und Jaguars ist, glaube ich, der Move, ehrlich gesagt, der da reinpasst. Das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht der Pick, den ich hier machen würde. Aber ich verstehe, wie die Raiders zu diesem Punkt kommen. Und dann, wenn ich dann auf den Coaching-Staff gucke und auf die Moves, die sie gemacht haben, eben allen voran den Quarterback zu finden, glaube ich, dass Jaguars hier der Pick für die Raiders sein wird. Dann gehen wir zu den Jets an 7. Die Jets an 7 haben einige Optionen, würde ich sagen. Sie haben Justin Fields auf Quarterback geholt. Klar, Bridge-Lösung. Das wird das erste Jahr sein unter Aaron Glenn. Das ganze Jahr ist so ein bisschen Übergangsjahr. Einige Baustellen. Sie haben in die Secondary investiert. Da haben sie Spieler geholt, die, glaube ich, sehr gut zu Glenn passen. Andrew Sisko, also dieser athletisch explosive Free Safety. Brandon Stevens als Man-Corner, das sind jetzt in Summe, glaube ich, sie bauen die Secondary in die Richtung um, wie Aaron Glenn sich das vorstellt, wo es noch Potenzial in meinen Augen klar gibt oder, sagen wir mal, Verbesserungspotenzial gibt, ist in der Defense auf jeden Fall die Defensive Line. In der Offense könnte man in verschiedene Richtungen gehen. Es könnte ein Tackle sein hier. Ich glaube, wenn Armand Membu noch da ist, wäre er der Pick an 7. Es könnte Receiver, der erste Receiver, also wenn wir Hunter mal ein bisschen ausklammern, der erste Receiver dahinter sein. Es könnte ein Tight End sein, in einer starken Tight End-Klasse. Verschiedene Szenarien hier. Ich denke, dass Glenn in erster Linie überlegt, die Trenches aufzubauen im Draft. Dass das seine Herangehensweise früh im Draft sein wird. Und Membu ist wahrscheinlich ihr Plan A. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil der wäre halt hier auch der ideale Right Tackle. Der könnte direkt auf Right Tackle bleiben und wäre genau der Fit auch für das, was sie, glaube ich, offensiv sich vorstellen. Auch so identitätsmäßig, wo sie die Offense hinentwickeln wollen. Der ist hier halt nicht mehr da. Wer aber noch da ist, ist Mason Graham, der Defensive Tackle aus Michigan. Und meine Idee hier mit diesem Pick wäre, Mason Graham neben Quinn Williams zu packen. Dann hast du eine Rotation mit Williams, Graham, Derek Nardi, den sie jetzt geholt haben. Und du hast einfach, du baust diese Defensive Line direkt als eine Stärke auf. Quinn Williams, Mason Graham, Jermaine Johnson, Will McDonald. Das kann schon deine Identität dann werden. Und wenn das dann so die Defense, wenn sie dann diese Defense spielen, wie Glenn sich das vorstellt, mit viel Man-Coverage, viel Aggressivität, viel Physis auch in Coverage. Ja, das könnte schon sehr, sehr spannend werden. Wie gesagt, das ist noch kein fertiges Team, das ist ein Rebuild-Team. Aber ich glaube schon, dass die Defense dann überraschend viel Spaß machen könnte, wenn Mason Graham schnell einschlägt. Und ich glaube, dass Mason Graham in dieser Defense gut funktionieren würde, weil er hier auch viel attackieren kann. Panthers an 8. Panthers an 8 sind ein, ich würde behaupten, relativ klarer Pick, weil alles andere als Edge Rusher in meinen Augen hier eine Überraschung wäre. Also sie haben ja in die Interior Defensive Line haben sie ja viel investiert jetzt nochmal. Sie waren an Milton Williams dran, den haben sie nicht bekommen, aber sie haben Bobby Brown geholt, sie haben Tershawn Wharton geholt, sie haben Trevon Merrick für die Secondary geholt auf Safety. Ja, du könntest hier auch den Receiver picken und ich würde es auch nicht kritisieren, wenn hier der erste Receiver gehen würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Panthers auf den Draft gucken und sagen, Tag 2 ist Receiver, da wird es viele Optionen geben. An Tag 1 müssen wir einen Edge-Rusher picken oder wollen wir einen Edge-Rusher picken. Und da sind ja hier viele, viele, viele Möglichkeiten da. Also wir haben hier einen Shamar Stewart, der physische Edge-Rusher ist. Wir haben Mike Green, bei dem halt so ein paar die Fragezeichen sind, wie sieht die NFL ihn als Prospect off the field? Gab es ein paar Geschichten in seiner Vergangenheit? Wie gehen Teams damit um? Der Pick, der aber für mich hier am meisten Sinn ergibt für die Panthers, ist Jalen Walker von Georgia, der Linebacker gespielt hat, dann mehr Edge letztes Jahr, so Hybrid so ein bisschen gespielt. Ich sehe ihn primär als Edge-Rusher. Er könnte aber auch Linebacker spielen. Sie könnten ihn auch vielleicht teilweise mal Early Down auf Linebacker, Pass Down auf Edge stellen. Da ist Walker flexibel, der bringt eine tolle Explosivität mit, der bringt in meinen Augen auch noch viel Upside mit als Pass-Rusher. Und für eine Front, die jetzt sehr viel Beef in der Mitte hat, Derek Brown, Bobby Brown, Tershawn Wharton, Clowney natürlich als zweiten Edge, sehr, sehr viel Physis, könnte Walker genau der richtige Ergänzungsspieler dazu sein, wenn man so will. Und natürlich auch einer, um den du dann langfristig aufbaust. Also Jalen Walker, mein Pick für die Panthers an 8. Und dann gehen wir zu den Saints an 9. Und hier geht dann der erste Receiver. Wie gesagt, Travis Hunter ein bisschen ausgeklammert. Ted McMillan, Wide Receiver, Arizona. Sehe ich für die Saints einfach als einen sehr, sehr guten Fit. Weil was haben die Saints? Die Saints haben Speed, Rashid Shaheed, Chris Olave, sie haben Route Running, sie haben diese smoothen Receiver. Was ihnen fehlt, ist ein verlässlicher Big Body Receiver. Und genau das ist McMillan. Das ist kein Top Separator. Mal gucken, wie gut der auf X wirklich funktioniert. Aber die Saints können ja Olave auf X stellen. Das ist ja nicht überhaupt nicht so, die brauchen ja gar nicht unbedingt jetzt diesen zwangsläufig einen, der 80% isoliert als X-Receiver spielt. Das brauchen sie gar nicht unbedingt. McMillan kann auch viel innen spielen, kann viel auch underneath arbeiten, mit seiner Größe, mit seiner Physis da eben auch gewinnen. Und das ist für mich so ein Team, ich glaube, wir wissen alle, dass die Saints, ne, Cap-mäßig und Roster-Building-mäßig, dass die ja, sich sehr anders sehen, als ich jetzt die Saints sehe. Aber McMillan zusammen mit Olave, mit Shaheed, mit Juwan Johnson, den sie gehalten haben, und einem fitten Derek Carr und einem fitten Alvin Kamara, ich glaube, das kann funktionieren. funktionieren ist relativ. Also funktionieren heißt dann wahrscheinlich irgendwie 9 Spiele gewinnen oder sowas. Aber das ist ein Receiver-Trio, das sich in meinen Augen gut ergänzt, das gut zusammen funktioniert und wo ich mir auch vorstellen kann, dass es gut zu Kellen Moore passt. Das ist ja auch ein Faktor, den man nicht vergessen kann, vergessen sollte. Also Ted McMillan an 9, mein Pick zu den Saints. Dann kommen wir zu den Bears. Die Bears haben sich in der Free Agency mit den Interior Offensive Line Moves sehr klar positioniert. Also ich glaube, viele Mocks vor der Free Agency hatten hier einen Guard, vielleicht auch einen Tackle irgendwie, wie auch immer. Das sehe ich nicht mehr. Klar, sie haben 3 Moves gemacht. Jonah Jackson, Drew Dorman, Joe Tooney für die Interior Offensive Line. Da wird kein jetzt nicht nochmal irgendwie ein Interior Alignment kommen. Ich glaube auch nicht, dass hier ein Tackle geht. Sie haben in die Defensive Line auch investiert. Grady Jarrett, Deo Yingbo oder Yingbo, das ist, ja, keiner dieser Moves haut mich um. Keiner dieser Moves verhindert, glaube ich, dass du da noch was machst. Und vor allem, du kannst hier einen Upside-Move reinpacken. Für einen Spieler, der nicht sofort eine tragende Rolle übernehmen muss. Sie haben ja Montez Sweat natürlich, sie haben Gervon Dexter, der sich auch ganz gut entwickelt. Also die Starting Four im Prinzip steht. Und du kannst hier aber immer noch Tiefe reinpacken und einen Spieler, der vielleicht Upside hat. Und der Upside-Edge-Rusher dieser Klasse wahrscheinlich ist Shamar Stewart. Also wer die Combine nicht mitgekriegt hat, der hat eine wahnsinnig gute Combine hingelegt, ist ein physischer, großer, schwerer Rusher, der wahrscheinlich in der NFL auch noch mal ein bisschen leichter spielen wird als jetzt im College. Das heißt, idealerweise noch explosiver sein wird. Und das ist aber auch einer, der noch nicht die Production im College hatte, weil er noch nicht verlässlich gewinnt. Und ich denke, gerade da ist Shamar Stewart einer, der sich entwickeln muss, der Zeit ein bisschen brauchen wird. In dieser Bears-Defense, wie sie jetzt steht, wird er die wahrscheinlich bekommen. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Spot für ihn und für die Bears ein guter Spot an 10, um eine High-Value-Position nochmal zu picken mit Perspektive. Eben nicht zwangsläufig, der ist unser Day-One-Starting-Edge und muss funktionieren, sondern wenn der dieses Jahr für uns 400 Snaps spielt, aber nächstes Jahr starten kann, super. Das ist mein Pick an 10. Ich gehe mal 1 bis 10 nochmal schnell durch. Cam Ward an 1 zu den Titans. Shedeur Sanders an 2 zu den Browns. Dann haben wir Abdul Carter an 3 zu den Giants. Armand Membu an 4 zu den Patriots. Travis Hunter an 5 zu den Jaguars. Ashton Gentry zu den Raiders. Mason Graham, Jets. Panthers picken Jalen Walker. Die Saints picken Ted McMillan. Und die Bears picken Shamar Stewart. Dann kommen wir an 11 zu den 49ers, die ja einen sehr großen Exodus hatten diese Offseason. Sehr, sehr viel Veteran-Talent verloren haben, nicht gehalten haben, wie auch immer. Viele Baustellen dementsprechend. Also die Niners könnten ja in viele Richtungen gehen. Ich glaube aber, dass wenn das Board so fällt, es tatsächlich ein einfacher Pick ist. Weil Will Campbell ist jetzt hier noch da. Will Campbell ist ein Spieler, der, ja, manche Teams werden ihn als Tackle sehen, manche Teams werden ihn als Guard sehen. Hier beides. Also die Niners können hier sagen, für uns ist es ein Tackle. Für uns ist es ein Guard. Für uns ist es erst ein Guard und später ein Tackle, wenn dann auf Left Tackle irgendwann der Ersatz her muss. Also das funktioniert beides für San Francisco. Deswegen bin ich da relativ entspannt, was die Niners angeht. Und glaube aber, Will Campbell mit seiner Athletik, mit seinen Movement-Skills ist ein idealer Fit für Shanahan's Offense. Also ich denke, er würde zuerst Guard spielen und vielleicht perspektivisch Tackle. Vielleicht sehen sie ihn auch als rein Guard, was auch in Ordnung ist, an Nummer 11 overall den da zu picken. Ich glaube, das wäre schon fast so eine Art Best-Case-Szenario für San Francisco, Will Campbell an 11 zu bekommen und deinen Plug-and-Play-Starting-Guard zu haben mit der Perspektive. Vielleicht kann er irgendwann auf Left-Tackle spielen. Dann kommen wir zu den Cowboys an 12, die eine merkwürdige Offseason haben. Viele Spieler mit Draft-Pedigree, früherem Draft-Pedigree geholt, die alle irgendwie First-Round-Busts waren oder Enttäuschungen waren. Weiß ich nicht genau, ob das so zielführend ist. Dementsprechend aber auch klare Baustellen. Also Receiver ist ein Thema. Sollte Ted McMillan hier noch da sein, wäre das mein Pick für Dallas. Edge Rusher aber auch ein Riesenthema. Und Edge Rusher ist dann jetzt spannend, diese Gruppe. Weil es sind so die, also Carter ist natürlich ein klares No-Brainer-Prospect, auch wenn er die Fußgeschichte hat, aber es scheint ja kein Problem zu sein. Walker, glaube ich, dass Teams den hochsehen werden. Shamar Stewart werden Teams hochsehen, spätestens nach der Combine mit der Upside. Die nächste Gruppe ist ein bisschen schwieriger, weil wir da Leute eben haben wie James Pierce, der so ein paar Fragezeichen off the field mitbringt. Nicht jetzt im Sinne von, dass er irgendwie sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Da ist eher so das Frage, inwieweit ist die Einstellung die richtige? Mike Green gibt es ein paar Themen eben in seiner Vergangenheit, die er sehr offen angesprochen hat bei der Combine. Da ist die große Frage, wie Teams ihn da jetzt sehen und auch wie sie ihn dann Richtung Zukunft projecten. Wir haben aber von den Cowboys auch in der Vergangenheit öfter gesehen, dass sie mit Spielern, die vielleicht so ein paar Charakter-Fragezeichen haben, dass sie damit fein sind. Und deswegen ist dann hier mein Pick für Dallas Mike Green, der Edge-Rusher aus Marshall, der ihnen sofort, glaube ich, ein Speed-Element nochmal gibt, eine Ergänzung zu Micah Parsons gibt. Nicht die Physis hat, die jetzt ein DeMarcus Lawrence hatte in dieser Front, aber sich auch als Run-Defender eben mit Explosivität unter Beweis gestellt hat. Da ist die große Frage bei Green, wie projectet das von Marshall Richtung NFL? Natürlich jetzt nicht der absolute Top-Schedule, den der da gespielt hat, aber statistisch war er einer der absolut besten Edge-Rusher der vergangenen College-Saison. Und ich denke, das ist ein Gamble für die Cowboys, der sich hier auszahlen könnte, weil sie eben diese Value-Position brauchen auf der anderen Seite gegenüber von Parsons. Und dann zwei junge Edge-Rusher hätten, vielleicht zwei junge Bookend-Rusher, die wirklich auf mehrere Jahre hin die Identität ihrer Defense maßgeblich sein können. Die Miami Dolphins an 13. Ich habe es schon gesagt gehabt in der Folge letzte Woche. Haben ein paar Moves gemacht, die so nicht flashy sind. Ich glaube, das war auch nicht zu erwarten angesichts der Cap-Situation. Aber eben die Needs rudimentär abdecken. Sagen wir es mal so. Mille Fornwu, Ashton Davis auf Safety. Das ist kein Safety-Duo, das sich vom Hocker haut, aber es ist eins mit Upside und das vielleicht zumindest Baseline als Starting-Duo hat. James Daniels auf Guard finde ich eine gute Verpflichtung. Klar, der muss fit sein. Achillessehnenriss früh in der vergangenen Saison gehabt. Aber der kann ein Starting-Guard sein. Wenn er fit ist, ist er definitiv einer sogar. Vielleicht ein guter für relativ wenig Geld. Sie haben Liam Eichenberg gehalten. Ja, das sollte dich jetzt nicht daran hindern, einen Guard zu draften, wenn sie hier einen mögen. Nick Westbrook-Ikhine als Nummer 3 Receiver mag ich. Vor allem auch für wenig Geld bekommen. Also sie haben Moves gemacht, die jetzt, wie gesagt, niemanden vom Hocker hauen, aber die solide sind und Baustellen schließen. Wo ich immer noch einen großen Need sehe, ist Corner. Miami könnte hier den besten Interior Offensive Lineman einfach nehmen, den sie auf ihrem Board haben. Und ich wäre total fein damit. Ich glaube sogar, das könnte vielleicht der beste Move sein für sie. Eventuell sehen sie es aber anders aus einer Value-Perspektive. Und jetzt ist Will Johnson hier noch auf dem Board, der Corner aus Michigan, der ja so ein bisschen gemixte Draft-Predictions kriegt. Der war mal Top-5-Spieler. Er hat dann Verletzungen hat er gehabt und so ein bisschen, man hat das Gefühl, auch so die Insider sind nicht ganz sicher, wie die NFL ihn sieht. Also, der galt lange als sicherer Top-10-Pick, auch nach der vergangenen Saison. Mittlerweile geht er häufiger eher in der 10 bis 20-Range, würde ich sagen. Ich pick ihn hier für die Dolphins. Weil die Dolphins brauchen Outside-Corner. Ich meine, Jalen Ramsey ist noch in Ordnung, aber auch der wird älter. Der zweite Outside-Corner-Spot ist ein Fragezeichen. Ich glaube, sie haben da auch nichts gemacht, ne, in der Free Agency. Also gerade so, wenn wir sagen, auf verschiedenen Positionen haben sie kleinere, mittelgroße Moves gemacht, wie auch immer, auf Corner nichts. Will Johnson ist realistisch, dass der hierher fällt und ich kann mir vorstellen, dass er dann der Pick für die Miami Dolphins ist. Dann sind wir bei den Colts an 14 und die Colts an 14 kann ich sehr, sehr schnell machen, weil das würde ich hier schon sagen und ich glaube, die Prediction werde ich auch nicht mehr ändern. Wenn Tyler Warren, der Penn State Tight End, an 14 noch da ist, bin ich mir so sicher, wie man sich in einer Draft Prediction sein kann, dass er der Pick für die Colts sein wird. Tyler Warren, der Do-It-All-Tight End von Penn State, hat alles gemacht in dieser Offense, kann den Ball laufen, werfen, Wildcat Quarterback spielen, kann blocken, Inline spielen, außen spielen, im Slot spielen. Das ist wirklich ein Spieler, der vielleicht dazu beitragen kann, diese Colts-Offense so ein bisschen zu öffnen. Und wie gesagt, für mich ein No-Brainer-Pick. Also wenn Tyler Warren an 14 da ist, was wahrscheinlich gerade so noch seine Range ist, also den könnte ich an 12 sehen, den könnte ich an, ja, ich könnte ihn vielleicht an 13 sehen, Miami, weiß ich nicht genau, aber der wird in dieser Range irgendwo gehen. Irgendwo, glaube ich, zwischen, also Jets hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist wahrscheinlich sein Ceiling, Nummer 7. In der Range irgendwo wird er gehen, zwischen 7 und 15. Und die Colts sind für mich der beste Fit für ihn. Also das sollte ein No-Brainer-Pick sein. Die Falcons an 15. Hier wird jetzt jeder Edge-Rusher schreien. Auch zu Recht ein Stück weit. Ich weiß nicht. Also ich werde noch nicht so ganz schlau aus dem Front Office der Falcons. Sie haben jetzt für die Defensive Line, sie haben Morgan Fox geholt. Sie haben Leonard Floyd geholt als Edge-Rusher. Das heißt, sie könnten sagen, wir haben Arnold Ebiketie, Leonard Floyd und Braylon Trice, ihr Drittrunden-Pick letztes Jahr, der dann die ganze Saison verpasst hat mit einem Kreuzbandriss. Sie haben letztes Jahr ja zwei Defensive Linemen gedraftet, Brandon Dorlus und Rook Ororo. Das heißt, da auch zwei junge Spieler, die wahrscheinlich noch einen Schritt machen sollen und dann dieses Jahr in einer größeren Rolle auch eingeplant sind, ohne Grady Jarrett, von dem sie sich getrennt haben. Safety ist hier für mich ein ganz klares Thema. Also ich glaube, die Falcons sind definitiv ein Safety-Kandidat. Ich frage mich, ob sie aber auch ein Kandidat sind, um einen Spieler wie Jihad Campbell zu picken. Der Alabama-Linebacker, der klare Top-Linebacker ist in diesem Draft und der mit seiner Explosivität auch eine Rush-Gefahr darstellt. Das ist ein Pick, den ich heute hier mache, den ich wahrscheinlich hier und da noch verändern werde. Ich könnte mir Jihad Campbell auch höher vorstellen, um das klar zu machen. Also ich könnte mir den in Dallas vorstellen, an 12. Ich könnte mir den bei den Panthers vorstellen, an 8. Also Jihad Campbell, ich glaube, dass 15 tatsächlich fast so sein Floor ist, diese Region. Viel tiefer sehe ich den nicht gehen. Hat eine tolle Combine hingelegt. Ist nicht der logischste Pick jetzt für Atlanta. Aber es ist einer, den ich mir vorstellen kann, weil die Falcons einfach sagen, wir suchen Difference-Maker. Wir suchen Spieler, die unserer Defense eine Identität geben. Und das könnte hier auch ein Edge-Rusher sein. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn sie James Pierce nicht so mögen und Michael Williams vielleicht eher als längerfristiges Projekt sehen, ja, dann ist Campbell vielleicht der Spieler, auf dem sie landen und sagen, das ist derjenige, der für uns den größten Unterschied machen kann, im Gesamtpaket, als Spieler insgesamt. Deswegen hier Jihad Campbell an 15 mein Pick für die Falcons. An 16 picken die Cardinals und hier habe ich meinen ersten Mock-Trade eingebaut, weil ich denke, nachdem wie diese Offseason gelaufen ist, dass die Houston Texans ein klarer Up-Trade-Kandidat sind, haben sich ja von Laremy Tunsil getrennt. Ich hatte sie auch eine Weile lang mit einem Up-Trade, vielleicht mit ein, zwei Teams dahinter, den Seahawks beispielsweise, aber die Seahawks haben jetzt selber so viele Picks, dass ich eher denke, die werden selber ihren Wunschspieler an 18 picken wollen. Die Cardinals haben nicht ganz so viele Picks und Houston hat jetzt eben sehr viel Munition. Und ich denke, dass wenn die Texans die Chance sehen, an 16 den Offensive Lineman zu picken, den sie ansonsten vielleicht befürchten, dass die Bengals den picken könnten an 17 oder die Seahawks den selber picken könnten an 18, dass sie dann selber hochgehen vor diese Teams. Und diese zwei Teams, Cardinals, Texans, die haben ja natürlich auch eine Trade-Historie, haben den Nummer 3-Pick damals getradet in dem CJ Stroud-Will Campbell-Draft. Zwei Front Offices, die sich also kennen, die schon zusammen Business gemacht haben, kann manchmal helfen. Ich glaube, dass die Texans hier von 25 auf 16 hochkommen, um Kelvin Banks zu draften, den Offensive Lineman aus Texas. Das war der, den ich im Sinn hatte, als ich bei Miami gesagt habe, wenn die hier ihren besten verfügbaren Lineman picken wollen, perfectly fine. Das wäre für mich wahrscheinlich Kelvin Banks gewesen, vor allem für die Dolphins, für diese Offense, weil er eben da auch Guard spielen könnte, wenn sie das wollen. Und dann perspektivisch rausgehen auf Left Tackle. In Houston wäre er ziemlich sicher der Starting Left Tackle direkt. Also die haben ja jetzt, nachdem sie Tunsil abgegeben haben, Blake Fisher und Titus Howard auf Tackle. Howard ist okay als Right Tackle, das ist in Ordnung. Blake Fisher war letztes Jahr noch definitiv noch nicht bereit. Und du kannst in meinen Augen nicht mit Fisher als deinen klaren Starting Left Tackle in die Saison gehen. Wie gesagt, Houston hat viel Munition. Die könnten dann sich von einem Tag-2-Pick, vielleicht noch von einem 26er Midrounder, weiß ich nicht, Drittrunden-, Viertrunden-Pick, sowas trennen, von 25 auf 16 hochgehen und den besten verfügbaren Tackle auf ihrem Board picken. Und ich denke, das wäre Kelvin Banks. Die Bengals an 17. Ja, ich meine, sie haben jetzt T. Higgins und Ja'Marr Chase gerade fix gemacht. Die bleiben beide. Heißt natürlich nicht, dass dieses Team keine Baustellen mehr hat. Also, wir wissen immer noch nicht, was mit Trey Hendrickson passiert. Es gibt jetzt ja Berichte, dass sie sogar eventuell das mit Hendrickson auch noch hinkriegen, was dann wirklich eine überraschend positive Entwicklung wäre für diese Offseason. Gleichzeitig muss man auch sagen, selbst wenn sie das alles schaffen, also Chase verlängert, Higgins verlängert, Haken dahinter, wenn sie jetzt auch noch Hendrickson schaffen, dann haben sie zwar ihre Stars alle gehalten, aber der Kader ist ja nicht besser geworden als letztes Jahr. Also da sind ja immer noch viele Baustellen in diesem Team. Und eine dieser Baustellen ist der zweite Edge-Spot. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, keine Ahnung, wie die NFL James Pierce einschätzt, den Edge-Rusher aus Tennessee. Der hat allerdings Top-10-Pick Production und Tape, in meinen Augen. Da ist die große Frage, wie Teams eben das Off-the-Field oder es ist nicht, ich will es wirklich spezifisch frame bei ihm. Es ist nicht Off-the-Field. Der hat keine Straftaten begangen oder sowas. Aber eben die Frage, wie motiviert der sich? Ist er in unserem Locker-Room ein Fit in dem Sinne, dass wir die vollen 100% von ihm kriegen? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bengals eben sagen, wir haben hier Mitspielern wie eben Hendrickson, jetzt, wenn der jetzt bleiben sollte, natürlich Burrow, Chase, Higgins. Wir haben so ein bisschen das Environment, um so einen Spieler aufzufangen und das Maximum aus ihm rauszuholen. Und wenn sie das glauben, was ich gerechtfertigt fände ein Stück weit, dann glaube ich, ist Pierce hier ein absoluter No-Brainer. Und dann, wenn wir auf die Offseason dann gucken, wie gesagt, jetzt sagen wir mal, Hendrickson bleibt. Also, James Pierce, Trey Hendrickson, das ist eine andere Nummer vom Edge-Rush her, als das, was sie letztes Jahr hatten. Ist Risiko dabei? Ja. Aber ich glaube, die Bengals müssen vielleicht auch hier und da ein paar Risiken eingehen, um dieses Team wieder nach vorne zu bringen. Sie haben in den letzten Jahren Picks gemacht, die man im Nachgang, direkt nach dem Draft gesagt hat, ja, ergibt Sinn. Also gerade Defensive Line. Chris Jenkins, zweite Runde. Ja, passt. Miles Murphy, Ende erste Runde damals, 2023. Hat jeder eigentlich gesagt, das ist ein guter Pick an der Stelle. Das waren vermeintlich sichere Picks. So, ja, die entwickelt man noch ein bisschen und dann das Potenzial, alles ist da. Pierce, bisschen andere Nummer. Aber die Upside mit ihm ist halt enorm. Deswegen Pierce für mich hier für die Bengals an 17. Wenn sie sagen, der passt in unseren Lockerroom, wir kriegen das Maximum aus ihm raus, dann finde ich, ist das hier ein guter Pick. Dann sind wir bei den Seahawks an 18. Ich habe es eben schon gesagt, ich hatte die auch hier und da mal schon in verschiedenen Szenarien mit Downtrades. Jetzt haben sie selber sehr, sehr viel Picks natürlich nach dem Metcalf-Trade und nach dem Geno-Trade. Das heißt, Picks sammeln, glaube ich, ist nicht unbedingt jetzt noch die Prio, sondern eher aus diesen Top 100 Picks, die sie jetzt haben, Starting-Spieler finden. Das ist die Aufgabe für Seattle. Und das fängt für mich natürlich mit der Interior Offensive Line an. Also sie haben jetzt Moves gemacht, sie haben Cooper Kupp geholt, DeMarcus Lawrence geholt als Edge-Rusher noch. Sie haben MVS als Nummer 3, als den Ex-Receiver, der viel vertikal geht. Was sie überhaupt nicht haben, ist Interior Offensive Line. Und ich kann mir nur vorstellen, dass die Strategie jetzt ist, Draft. Also wir wissen ja, dass sie bei Will Fries wohl Interesse hatten, aber eben nicht in die Höhe gehen wollte, die Minnesota dann letztlich ihm gegeben hat. Ich denke, das hier ist der nächste Offensive Lineman-Pick. Und ich glaube, es ist Gray Zabel, Offensive Lineman aus North Dakota State. Weil der die Movement-Skills mitbringt, die Tyler Booker, der so als der Konsens-Top-Guard gilt, die der nicht hat. Tyler Booker ist ein Powerspieler, Gray Zabel ist einer, der mehr Movement und mehr athletisches Potenzial mitbringt. Und wenn die Offense eben von Clint Kubiak Erfolg haben soll, dann brauchst du athletische Offensive Linemen. Ich glaube, Zabel ist ein Day-One-Interior-Line-Starter, vielleicht sogar auf Center, vielleicht sogar sehen sie das da, ansonsten auf Guard. Also, Zabel zu den Seahawks ergibt für mich viel Sinn in Runde 1. Die Bucks an 19, ja, was ergibt viel Sinn für die Bucks? Ist wieder mal eine Free Agency, in der sie vor allem ihre eigenen Leute gehalten haben und letztlich dann auch die Spieler, wo man dachte, so, ja, vielleicht Chris Godwin bleibt am Ende auch hier. Sie haben Hassan Reddick geholt als den Speed Rusher, den sie brauchen. Kurzfristige Lösung. Auch hier gilt, wenn hier einer da wäre, den sie mögen, sollte sie das nicht daran hindern, den hier zu picken. Wo ich aber wirklich Potenzial sehe, ist für die Secondary und spezifisch Corner. Hier ist jetzt noch Jadi Barron auf dem Board, der Texas Corner, der so ein bisschen Do-It-All-Guy sein kann für das Secondary und bei dem ich einfach sehe, dass das ein toller Fit für Todd Bowles wäre. Und das ist hier mein Pick. Ich glaube, Jadi Barron ist sogar vielleicht am unteren Ende seiner Range, wenn ich so auf Consensboards und Mockdrafts ansonsten schaue, geht der häufig schon ein paar Picks höher. Würde ich sehr mögen für die Bucks, ist, glaube ich, ein super Fit, ist ein guter Value, ist ein Need. Ja, ist so ein Pick, bei dem ich oft lande. Ähnlich wie Gray Zabel an 18 nach Seattle, Jadi Barron an 19 zu den Bucks ist ein Pick, den ich wahrscheinlich noch häufiger haben werde. Dann gehen wir nach Denver. Pick Nummer 20, die Denver Broncos. Ich hatte hier an verschiedenen Punkten dieser Offseason, hatte ich, wenn ich Mockdraft einfach für mich gemacht habe, um so ein Gefühl zu kriegen, Tight End oft drin, ich hatte manchmal Running Back drin. Jetzt haben sie viele Needs bedient in der Free Agency. Sie haben Evan Ingram geholt, das wird ihr Starting Tight End sein. Sie haben Drake Greenlaw geholt für den Linebacker-Spot. Sie haben Talanoa Hufanga geholt auf Safety. Das sind schon auch Moves, die, würde ich sagen, diese Position für Runde 1 zumindest ausschließen. Ich glaube nicht, dass sie auf diese Position jetzt nochmal gehen würden. Wo ich allerdings nach wie vor Potenzial sehe für Verbesserung, ist Wide Receiver. Und wenn ich an Sean Payton denke, dann denke ich immer in diesen Schubladen, weil er sehr spezifische Receiver-Typen für spezifische Rollen immer eigentlich in seiner Offense hat. Er hat jetzt hier Cortland Sutton als sein Ex, sie haben Marvin Mims, der so mehr der Speedster und auch ein bisschen gadgety ist. Sie haben Devon Vele, der Siebtrunden-Pick vom letzten Jahr, überraschend gute Saison gespielt hat. Ich glaube, wo sie wirklich noch ein Upgrade sich holen könnten, ist so dieser dominante Slot-Receiver. Und das ist für mich in dieser Klasse Luther Burden. Aus Missouri, explosiver Slot, der verschiedene Rollen spielen kann, der mit dem Ball in der Hand gefährlich ist, der aber auch als Route Runner wirklich mir viel gezeigt hat auf Tape. Ich habe das Gefühl, dass so ein Spieler, bei dem die Draft-Community so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen vielleicht langweilig geworden, ich weiß es nicht, aber irgendwie fällt er aus irgendwelchen Gründen auf verschiedenen Boards und in verschiedenen Mock-Drafts häufig auch aus der ersten Runde mittlerweile raus, was mich sehr, sehr wundert. Ich glaube, das wäre ein super Pick an 20 für die Broncos. Und so wie die Offseason jetzt gelaufen ist bisher und die Spieler, die sie verpflichtet haben, wo sie Geld investiert haben, das wäre nochmal so einer, wo ich auch gerade, wenn ich an Bo Nix denke, Ball schnell verteilen, Yards after Catch kreieren, Luther Burden ist der perfekte Fit dafür. Dann sind wir bei den Pittsburgh Steelers an 21 und ich hatte es ja, glaube ich, am Anfang gesagt, ich habe jetzt in dieser Übung Aaron Rodgers nach Pittsburgh mal geschickt. Sollte das nicht passieren und ihr hört diesen Mock-Draft vielleicht und dann ist Rodgers schon bei den Giants oder sowas. Selbst wenn das so kommt, sehe ich nicht, dass die Steelers an 21 einen Quarterback draften. Weil wenn Cam Ward, Shedeur Sanders, Aaron Rodgers sind alle nicht verfügbar. Ja, also Ward, Sanders sind gepickt, Rodgers ist bei den Giants, wäre dann ja wahrscheinlich die Alternative. Ich sehe nicht, dass die Steelers dann hier für irgendeinen Quarterback komplett reachen, was in meinen Augen ein Pick an 21 dann wäre. Ich würde eher vermuten, dass dann Russell Wilson vielleicht nochmal geholt wird, vielleicht mit einem Tag 2 Quarterback, irgendwie so eine Kombination. Sprich, vom Rodgers Signing her ändert sich dann gar nicht so viel in dem Sinne. Also wenn er zu den Giants geht, ich habe hier ja auch keinen Quarterback zu den Giants an 3 gepickt, wenn er zu den Steelers geht, dann ergibt der Pick hier so oder so Sinn, weil ich gebe ihnen Kenneth Grant, den Defensive Tackle aus Michigan. Tiefe in der Defensive Line, definitiv ein Thema. Rotation für die Defensive Line. Cam Hayward, wie lange spielt der noch auf dem Level? Wann musst du dafür einen Ersatz sorgen? Und wir haben es immer wieder gesehen, Defensive Linemen brauchen Zeit in der NFL. Ich hatte gedacht, dass die Steelers vielleicht sogar ein bisschen mehr machen könnten in der Free Agency für die Defensive Line. Jetzt war natürlich, sie haben halt DK Metcalf geholt. Das ist natürlich viel, da haben sie viele Ressourcen ausgegeben. Sie haben Darius Slay geholt als Übergangslösung auf Corner. Ich sehe jetzt hier auch nicht unbedingt den großen Corner, also so den Corner, der jetzt so der logische Fit hier wäre oder auch der Value wäre. Grant, glaube ich, passt hier super rein als ein Spieler, der erstmal in die Rotation geht und perspektivisch für dich starten kann. Die Chargers an 22 haben ähnlich so ein bisschen wie Denver zwei Picks, die ich häufig hier hatte an dem Spot, haben sie jetzt noch bedient. Also ich hatte die Chargers oft mit Running Back. Da haben sie Najee Harris verpflichtet für einen überraschend günstigen Deal. Und dann hatte ich sie oft mit Guard. Also das wäre für mich der Tyler Booker-Spot gewesen. Da haben sie jetzt Mekhi Becton geholt, der ne, auch Power-Spieler, passt, glaube ich, super in das Scheme rein. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch Guard in Runde 1 gehen. Wo ich sie immer noch massiv im Defizit sehe, ist Wide Receiver. Also ja, Mike Williams zu holen, schön und gut, aber Mike Williams, du kannst dich da nicht groß drauf verlassen. Wenn es gut läuft, dann gibt er dir irgendwie 10 Spiele und ist ein Ex-Receiver, der zumindest so ein bisschen diese Rolle spielen kann. Aber ich glaube nicht, dass Mike Williams noch ein Impact-Receiver ist an dem Punkt. Und jetzt ist hier Matthew Golden noch da, der Texas-Wide-Receiver, der, denke ich, in der ersten Runde gehen wird. Also da bin ich mir relativ sicher. Hatte ja diese 4-2-9 bei der Combine, so spielt er nicht. Also ist kein langsamer Receiver, aber eine 4-2-9 habe ich nicht gesehen auf Tape. Aber ist ein guter Route-Runner, ist einer, der, glaube ich, McConkey super ergänzen würde in dieser Receiving-Gruppe. Und sie brauchen halt auch einfach Playmaker außen. Also das ist jetzt kein physischer, haut sich rein als Blocker unbedingt Receiver, aber sie brauchen in meinen Augen auch einfach mehr Playmaker außen. Und das kann Golden ihnen geben. Und ich mag den Fit mit Justin Herbert. Ich glaube, ich mag den Fit mit Ladd McConkey in dieser Receiving-Gruppe. Matthew Golden zu den Chargers ist ein Pick, den ich jetzt mehr und mehr sehe, nachdem wie jetzt die Free Agency bisher bei den Chargers gelaufen ist. Die Packers an 23. Was brauchen die Packers? Wir reden die ganze Offseason drüber. Sie brauchen in meinen Augen einen Nummer 1 Receiver und sie brauchen einen Top-Edge-Rusher. Beides ist schwer zu kriegen. Beides ist schwer an 23 zu kriegen. Nummer 1 Receiver. Ich habe ehrlich gesagt Zweifel daran, dass es einen echten Nummer 1 Receiver in dieser Klasse überhaupt gibt. Das nur mal kurz so als Kontext vielleicht noch zu dieser Klasse. Was die Edge Rusher angeht, gibt es hier noch einen, der in meinen Augen sowohl in Green Bay's Edge-Profil passt, als auch die Upside hat, sich vielleicht in eine Nummer 1 zu entwickeln. Das ist Michael Williams, der Edge Rusher aus Georgia. Großer, langer, schwerer Edge Rusher. Nicht der explosivste, aber hat, also zum einen ist er ein Day-One-Run-Defender und zum anderen hat der echt Potenzial gezeigt. Gerade wenn er, ich fand, wenn er weiter außen gespielt hat, also wenn er nicht so eng innen war, sondern ein bisschen Platz hatte, um mit den langen Armen eben zu arbeiten. Da ist noch viel Upside drin, hat letztes Jahr auch angeschlagen gespielt, den Großteil der Saison. Das darf man nicht vergessen, wenn man auf seine Production insgesamt guckt. Michael Williams zu den Packers, für mich ergibt Sinn, weil sie brauchen da jemanden, der ihnen die Chance gibt, eine Nummer 1 Edge zu werden. Und Williams passt in ihr Profil. Deswegen gebe ich ihnen hier Michael Williams aus Georgia. An 24 sind die Vikings dran und ich habe hier einen Uptrade. Und zwar von den Kansas City Chiefs. Die Chiefs sind an einem Spot, wo ich mich frage, was ist die Idee, um die Offense auf ein neues Level zu heben? Also, ja, sie kriegen Rashee Rice zurück. Das ist gut. Das wird der Offense helfen. Sie verlieren ihren zweitbesten Offensive Lineman, Joe Tooney. Also, da lassen ihn gehen, geben ihn ab. Sie haben immer noch keine Antwort auf, in meinen Augen, Left Tackle. Jalen Moore, sie werden es mit dem versuchen. Das ist die nächste so, ja, wir packen mal ein paar Ressourcen ein. Wir picken Kingsley Suamataya Ende Runde 2 und gucken, ob es funktioniert. Wir verpflichten den Backup der Niners und gucken, ob es funktioniert. Ob das die Offense besser macht, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt auf die Offensive Line gucke, Stand heute, finde ich, die Line sieht schlechter aus als letztes Jahr. Also wenn wir im Prinzip hier Jalen Moore reinpacken, ich weiß nicht, ob Suamataya dann Left Guard spielen soll. Tooney fehlt aber dafür. Ich sehe keine Line. Ich sehe im Moment eine schlechtere Line als letztes Jahr. So, und dann wird Kelce natürlich ein Jahr älter. Ich weiß nicht, ob sie hier den Impact Receiver sehen, auf dem Board generell in Runde 1. So, sagen wir mal, zweite Hälfte, erste Runde oder letztes Drittel, erste Runde, wie auch immer. Der ihnen jetzt so viel anderes gibt, als das, was sie mit Rice, Marquise Brown und Xavier Worthy haben. Was es aber gibt, ist vielleicht die perspektivische Nachfolge für Travis Kelce. Ich habe die Chiefs hier mit einem Uptrade für Colston Loveland, den Michigan Tight End. Und das ist ein anderer Spielertyp als Tyler Warren. Tyler Warren eher so der Do-it-all-Guy, der alles kann, Inline auch viel blocken, wie gesagt. Wirklich so alles, was man von einem Tight End haben will. Loveland ist mehr der Receiving-Typ. Und meine Idee wäre eben, den früh in zwei Tight End-Sets reinzubringen, ihn viel als Receiver spielen zu lassen und dann physisch weiter aufzubauen und zu gucken, was du vielleicht Inline noch aus ihm rausholen kannst. Als Move-Blocker ist er funktional. Das ist in Ordnung. Aber vor allem, glaube ich, könnte der jemand sein, der direkt ihr Repertoire als Playmaker erweitert. Und sie müssen irgendwann die Travis Kelce-Nachfolge angehen. Und Loveland ist für mich vielleicht sogar die spannendste Wette aus dieser Klasse für diese Rolle. Deswegen hier, ich habe die Chiefs hier mit einem Uptrade auf 24. Vikings gehen runter auf 31. Und die Chiefs picken Colston Loveland, den Michigan Tight End. Dann sind wir jetzt bei den Cardinals, die ja runtergegangen sind hier mit den Houston Texans. Texans sind hochgegangen für Kelvin Banks. Cardinals sind runter von 16 auf 25. Ist ein Trade-Down, den ich wahrscheinlich vor der Free Agency so nicht unbedingt gerne gesehen hätte, weil Arizona da einfach so viele Baustellen hatte und ich dann gesagt hätte, okay, sie brauchen eigentlich einen Edge. Sie brauchen mindestens einen Defensive Tackle. Da ist der Draft eigentlich stark und da ist der Draft dieses Jahr stark zwischen 10 und 20, glaube ich. Also zwischen 10 und 20. Jetzt habe ich hier Michael Williams an 23 gehabt zu den Packers. Das ist so, da endet so ein bisschen dieses Tier. Und hier in dem Fall sind sie da rausgegangen. Sie haben hier natürlich investiert. Sie haben Josh Sweat geholt. Sie haben Dalvin Tomlinson geholt. Genau. Sie haben Baron Browning gehalten. Also sie haben, ihr Fokus in der Free Agency war ganz klar die Defensive Front. Die ist jetzt nicht fertig, aber sie sieht wesentlich besser aus als noch vor 10 Tagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann immer noch gerade Defensive Tackle vielleicht in der zweiten Runde nochmal nachlegst. Für die Offense haben sie jetzt nicht wirklich was gemacht. Sie haben einen Backup-Quarterback, Jacoby Brissett, geholt, okay. Aber offensiv ist die Starting-Formation, steht auch, glaube ich, weitestgehend. Da ist noch die Frage, wie planen sie auf Guard? Und ich glaube, was schon auch im Raum steht, die perspektivische Tackle-Nachfolge für Jonah Williams auf der rechten Seite. Und jetzt ist hier Josh Simmons noch da. Der Cardinals haben ja den O-Line-Coach von Ohio State verpflichtet, diese Offseason als ihren neuen O-Line-Coach. Josh Simmons kommt aus Ohio State. Klar, Paris Johnson, ihr Left Tackle, ist auch aus Ohio State. Also eine gewisse Vertrautheit ist da schon da. Josh Simmons hat ein Jahr Right Tackle gespielt. Zu Beginn seiner College-Karriere, dann bei Ohio State, danach Left Tackle. Ich könnte mir vorstellen, dass die Cardinals jetzt auf diesen Draft mehr gucken und sagen, wir brauchen keinen sofortigen Fix für die Defensive Front. Das kann man immer noch machen. Also kann mir gut vorstellen, dass die an 16 einfach bleiben und trotzdem einen Edge oder einen Defensive Tackle picken. Aber wir haben hier die Möglichkeit, unseren zweiten Bookend-Tackle für die nächsten Jahre zu holen. Simmons hatte die Knieverletzung, die ihn den Großteil der Saison gekostet hat. Es gibt hier Berichte, eine schwere Knieverletzung auch. Es gibt hier Berichte, dass er vielleicht vor dem Draft einen individuellen Pro-Day haben könnte. Das würde seinen Draft-Stock vielleicht auch nochmal hochschieben. Mal schauen, ob das wirklich passiert. Dadurch fällt er aber im Moment auch ein bisschen. Also vom Tape her könnte man durchaus einen Case machen, dass der definitiv erste Hälfte der ersten Runde gehen sollte. Er ist hier an 25 noch da, weil, glaube ich, Teams im Moment noch ein bisschen unsicher sind, wo sie ihn genau einstufen sollen. Und für die Cardinals ergibt es Sinn, weil er muss nicht direkt spielen. Also kommt von einer schweren Verletzung. Er müsste nicht direkt in Starting Lineup, sondern er ist erstmal dein Swing Tackle für 2025 und dann ersetzt er 2026 Jonah Williams. Ich denke, das wäre hier der Plan mit diesem Downtrade, wenn es dazu kommen sollte. Die Rams an 26. Ja, so ein bisschen schwierig tatsächlich, weil ich bei den Rams einerseits denke, all in. Ne, also diese Offseason, wie sie jetzt sie gespielt haben, mit Davante Adams, Stafford gehalten, schon so, oder sagen wir Win Now zumindest. Was sind denn die Win Now Moves, die jetzt noch hier zu haben sind? Ist so ein bisschen die Frage. Es ist halt schwieriger. 26, ich hatte sie auch mal in verschiedenen Mock Drafts, zum Beispiel mit Colston Loveland, mit dem Tight End, dass sie so jemanden picken könnten. Ich glaube aber auch, dass die Secondary in der Defense noch nicht fertig ist. Dass sie da noch in Ressourcen reinstecken müssen und sollten. Und ich gebe ihnen hier Trey Amos, den Cornerback aus von Ole Miss. Ich glaube, dass das generell eine Position ist. Vielleicht ist es auch Maxwell Hairston, der Kentucky-Corner. Aber dass Corner schon so eine Position ist, wo die Rams noch nachlegen müssen. Und wo sie ehrlicherweise auch noch nicht viel gemacht haben. Also wenn wir jetzt auf die Rams Depth Chart schauen, Cornerback-Duo Kobe Durant, Darius Williams, die haben Emmanuel Forbes geholt, noch, ja, also ein Impact-Corner würde dieser Gruppe gut tun, sagen wir es mal so. Und ich glaube, Trey Amos kann das sein für die Rams, deswegen hier mein Pick für LA, Trey Amos. Und dann sind wir bei den Ravens an 27, bei denen, ja, ich mich so, das könnte so ein Draft werden, wo Baltimore da sitzen bleibt, wo sie sind. Und einen Spieler pickt, der so ein bisschen fällt, weil er vielleicht nicht ganz so gut getestet hat, wie das manche sich erhofft hatten. Und wir dann am Ende in einem Jahr oder in zwei Jahren sagen, ja Mensch, wie konnte Malachi Starks zu den Ravens fallen? Das ist mein Pick hier. Malachi Starks, der Georgia Safety, der ja eben nicht so gut getestet hat, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Aber ganz ehrlich, es ist halt so ein bisschen, zum einen, wir wissen, dass sein Playspeed höher ist als das, was er da getestet hat. Und zum anderen hat er das Tape. Das ist ein spielintelligenter Safety, der wäre eine super Ergänzung für Baltimore. Meine Ravens haben natürlich Kyle Hamilton, sie haben Adarius Washington. Vielleicht erlaubt ihnen sowas dann, Hamilton wieder mehr rumzuschieben, wenn du Malachi Starks als dritten Safety da reinpackst und Hamilton wieder mehr auch nah an die Line of Scrimmage zu packen. Gibt dir mehr Flexibilität. Ravens könnten hier in viele Richtungen gehen. Also ich fände hier einen Offensive Lineman völlig okay. Ich fände hier einen Edge Rusher völlig okay. Ja, gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich, für Baltimore an dem Spot. Malachi Starks an 27 zu picken, passt aber, finde ich, einfach zu den Ravens. Und ich werde, glaube ich, vielleicht bleibe ich bei dem Fit länger auch oder bei der Kombination länger auch. Vielleicht mixe ich es irgendwann mal durch, einfach um was anderes zu haben. Aber Starks an 27 nach Baltimore ist irgendwie so ein Fit, den ich sehen kann. Dann sind wir bei den Lions an 28 und ich denke, das ist der Floor für Tyler Booker, den Alabama Guard. Der, muss man sagen, übel getestet hat, athletisch. Aber Movement Skills sind auch nicht seine Calling Card. Das ist ein Powerspieler. Das ist einer, der auf engem Raum funktioniert. Das ist einer, der Leute an der Line of Scrimmage wegräumt. Ich glaube, das ist ein super Starting Right Guard für die Detroit Lions, die Kevin Seidler hier verloren haben. Vielleicht sehen sie Christian Mahogany, ihren Sechstrunden-Pick vom letzten Jahr, schon bereit für diese Rolle. Aber gerade bei Booker ist auch viel so, die Berichte sind so viel in die Richtung Leader, Teams lieben den, es ist ein Anführertyp, Locker-Room-Guy. Das klingt alles nach Dan Campbell und der Spielertyp passt halt auch zu Detroit. Deswegen Tyler Booker, Alabama Offensive Guard für die Lions an 28. Washington an 29 hat ja durchaus eine ereignisreiche Offseason bisher gehabt. Deebo Samuel per Trade, Laremy Tunsil per Trade, Javon Kinlaw für sehr viel Geld geholt. Ich sehe die Defense hier schon klar im Fokus. Also ja, es könnte auch immer noch ein Receiver sein, würde ich auch nicht kritisieren. Jetzt sind aber hier die Receiver schon vom Board gegangen, die ich in dem Spot zumindest sehen würde. Vor allem in der Prognose. Edge Rush ist hier, glaube ich, relativ klar das Thema. Und es gibt noch einen Edge Rusher, den ich hier in dem Spot mag. Und das ist Donovan Ezeraku, der Edge Rusher aus Boston College. Explosiver, bendy Edge Rusher. Eine tolle Ergänzung, glaube ich, für diese Washington Front. Und einer, der, glaube ich, ein Day-One-Impact-Spieler sein wird. Vielleicht muss man gegen den Run ihn noch ein bisschen schützen. Aber als Pass-Rusher wird der in meinen Augen sofort einen Impact haben. Deswegen hier mein Pick, Donovan Ezeraku, der Boston College Edge zu den Commanders. Dann sind wir bei den Bills an 30. Und es gibt, glaube ich, noch einen Hype-Spieler auf dem Board. Also Hype-Spieler im Sinne von jemand, der viel Off-Season-Hype vielleicht bekommt, Combine-Hype vor allem bekommt. Und das ist natürlich Nick Emmanuel-Worry, der South Carolina Safety. 6'3 Safety, hat unfassbar getestet. Wenn ihr das irgendwie jetzt gar nicht mitgekriegt habt, ich hatte eine Bonusfolge gemacht, Combine, Gewinner und Verlierer, da findet ihr, da habe ich über ihn auch länger noch gesprochen und so ein bisschen das eingeordnet, die Zahlen, die er da abgeliefert hat. Die Bills haben in meinen Augen ein Safety-Duo, das okay ist. Taylor Rapp, Damar Hamlin. Keine Difference-Maker hier drin. Und die Bills-Defense war am besten, als sie Difference-Maker auf Safety hatte, in meinen Augen. Ezeraku kann das sein. Jetzt bin ich von meinem falschen Team gelandet. Emmanuel-Worry kann das sein für die Bills. Ich glaube, der geht Runde 1. Ich sehe sein Ceiling. Miami an 13. Colts an 14 vielleicht. Die haben allerdings jetzt auch was auf Safety gemacht. Falcons könnte ich mir vorstellen an 15. So in der Range, glaube ich, das ist so das Höchste, wo ich ihn mir vorstellen kann. Ich glaube aber, Nick Emmanuel-Worry geht in Runde 1. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bills ein super Spot für ihn sind. Ich sehe auch hier Corner als eine Option. Ich glaube auch, Corner ist absolut denkbar für Buffalo. Aber Emmanuel-Worry mit den Maßen, mit der Athletik, auch mit der Production, die er hatte, ist ein First-Round-Spieler. Und ich würde den gerne in dieser Bills-Defense sehen. Dann sind wir bei den Vikings an 31, die ja hier in meinem Mock-Draft runtergegangen sind mit Kansas City, sich ein bisschen Draft-Munition geholt haben, was sie dringend brauchen. Vikings haben ja nicht viel Draft-Kapital dieses Jahr. Und sie waren sehr, sehr aktiv in der Free Agency. Also Ryan Kelly, Will Fries für den Interior Offensive Line geholt, Jonathan Allen geholt, Javon Hargrave geholt, Isaiah Rogers geholt, sie haben Byron Murphy gehalten. Viel gemacht, das heißt auch dementsprechend keine massiven Baustellen jetzt. Das heißt, es ist so ein bisschen Best Player Available, glaube ich. Ich glaube, dass die Vikings ein Team sind, das durchaus sich sagen kann, wer ist da, wer ist hoch auf unserem Board und den picken wir. Weil ja eben auch, gerade wenn ich auf die Defensive Line gucke, zum einen Tiefe ist ja immer noch ein Thema und zum anderen, Allen und Hargrave sind ja keine langfristigen Fixes. Das sind ein, zwei Jahre und dann werden die wieder weg sein. Sprich, ich mag hier Derek Harmon, den Defensive Tackle aus Oregon, zu den Vikings. Dass du so einen Spieler pickst, der ein relativ komplettes Skillset hat und der nicht sofort deine Defensive Line tragen muss, sondern von Veterans wie Hargrave, wie Allen lernen kann, in der Rotation mit denen sein kann und dann vielleicht eben in einem Jahr oder erst in zwei Jahren so ein Fulltime-Starter wird. Vielleicht hast du ihn zwei Jahre in der Rotation und danach startet er. Das kann für Defensive Linemen genau der richtige Weg sein. Und ich glaube, die Vikings sollten nicht an dem Spot unbedingt denken, Best Player Available für uns ist jetzt hier, wir picken jetzt hier einen Running Back. So, weil Aaron Jones ist keine langfristige Lösung. Keine Ahnung, sowas in der Richtung. Sondern ich glaube schon, dass für die Vikings hier auch jetzt Value liegen kann, darin zu sagen, was sind Positionsgruppen, die wir perspektivisch weiter bestücken müssen und wo sind Spieler mit First-Round-Talent? Und da lande ich bei nochmal den Defensive Tackles und ich lande hier bei Derek Harmon für Minnesota. Und dann sind wir bei den Eagles zum Abschluss. Eagles, die ja natürlich viel Talent verloren haben, klar. Das wussten wir auch vor dem Start der Free Agency, sehr viel Compensatory Picks gesammelt haben, vermutlich für dann 2026. Sie haben Kenyon Green per Trade geholt, der vielleicht dann mit Coaching vielleicht noch mehr seinem First-Round-Draft-Status entsprechen könnte. In Houston war er ein Bust, muss man so klar sagen. Aber vielleicht könnte er ihr Mekhi Becton-Ersatz werden. Wo sie definitiv noch nachlegen müssen, ist in der Defensive Line. Sie haben Josh Uche geholt als Speed-Rusher noch. Sie werden natürlich hoffen, dass sie mehr von Bryce Huff bekommen im zweiten Jahr. Wirklich einplanen würde ich das, glaube ich, nicht. Diese Front braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Juice. Und Walter Nolan, der Mississippi, der Ole Miss Defensive Lineman, ist noch da und wäre für mich der 1:1 Milton Williams Ersatz. Nicht natürlich direkt mit der Production, aber Spielertyp. Speed, Quickness von innen heraus, Interior Pass Rusher, der schnell Guards schlagen kann, der schnell die Pocket von innen killen kann, das ist Walter Nolan. Und ich mag den Fit in dieser Front, pack den neben Jordan Davis, neben Jalen Carter, bau deine Defensive Line, was die Eagles immer machen. Offensive Line, Defensive Line in Runde 1 picken. Bau die weiter aus. Ich sehe auf Edge hier nicht den Value unbedingt. Und Nolan für diese Front mag ich sehr. Deswegen für mich der letzte Pick für diesen ersten Mock-Draft. Walter Nolan an 32 nach Philadelphia. Das war der erste Mock dieser Mock-Draft-Monday-Reihe. Wie gesagt, gebt mir gerne Feedback. Schreibt mir, was euch gefällt, was euch vielleicht nicht so gefallen hat, wo ihr sagt, das macht mein Team auf keinen Fall oder das macht mein Team auf jeden Fall oder das ist irgendwie ein Pick, den ich sehr gut sehen kann oder vielleicht nicht so gut sehen kann, weil XY. Haut gerne Feedback rein, dann seid ihr ein bisschen Teil dieser ganzen Mock-Draft-Reise. Und wie ich es ja gesagt habe, mein Ziel ist, jeden Montag einen Mock-Draft zu machen, den hier durchzusprechen. Es wird dann nächste Woche Veränderungen geben, natürlich, sonst wäre es ja langweilig. Es wird ein paar Sachen geben, auch ein paar Szenarien, die ich anders durchspielen will. Und dann schauen wir, auf was wir final landen mit dieser Mock-Draft-Reise. In diesem Sinne euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.